Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen beim Lesen von Volja Habjejewas Roman Samotta. Da war ich immer wieder beglückt von den besonderen Ideen und Sätzen, auf die ich da gestoßen bin. Ein Beispiel, ich lese mal ein paar Sätze vor. In meinem Mund wuchert Gras. Ich liebe Gras und man kann sagen, ich freue mich darüber. Doch man kann das Gras nicht einfach vergessen. Es breitet sich tyrannisch hinter den Zähnen und auf dem Zahnfleisch aus und erstickt alles. Ja, eine Wiese in einem Mund. Über solche Ideen und über ihren Roman spreche ich gleich mit Volja Habjejewa. Samotta, die Einsamkeit wohnt im Zimmer gegenüber. So heißt der Roman der belarussischen Schriftstellerin Volja Habjejewa, der gerade bei uns erschienen ist. Das ist ein geheimnisvoller, in mehreren Welten und Zeiten spielender Roman mit vielen untergründigen Verbindungen und Überraschungen. Und die Autorin Volja Habjejewa ist jetzt hier bei uns im Studio. Wie schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ihr Roman, der ist im belarussischen Original 2021 erschienen, also vor 3 Jahren. Wie ist das denn jetzt für Sie, mit der deutschen Ausgabe Ihrem Buch praktisch wieder zu begegnen?
Ja, das stimmt. Aber die Sache ist, dass Roman ist erschienen, als ich schon in Deutschland war. Und also es gab keine belarussische Buchpremiere sozusagen oder so. Und deshalb jetzt für mich, das ist wie zweite Geburt oder Rebirth, wenn man kann so sagen. Ja, und jetzt genieße ich wirklich diese Präsenz von dem Buch und auch bekomme viel Feedback aus dem Publikum und Rezensionen und Kritik. Und das ist sehr, sehr spannend und ich bin sehr dankbar dafür.
Und jetzt, dass der Roman jetzt auf Deutsch vor Ihnen liegt, Sie sind jetzt schon lange im deutschsprachigen Raum, sprechen eben auch Deutsch. Ist das dann nochmal ein anderes Buch für Sie jetzt auf Deutsch?
das ist eine gute Frage. Ja, wir haben viel mit Übersetzerinnen zusammengearbeitet, Tina Wünschmann und Matthias Göritz, und haben fast jeden Satz besprochen. Deshalb, ich war auch sehr viel involviert im Prozess.
Klingt fast wie ein Neuschreiben, wenn Sie jeden Satz besprochen haben.
Ja, und also diese Besprechungen oder Entscheidungen, die man treffen, für mich, das war auch sehr bereichernd, auch als Autorin. Und auch zeigte, wie anders die Sprachen funktionieren und auch nicht nur auf dem Niveau der Sprache selbst, sondern auf dem Niveau von kulturellen Sachen. Ja, also wenn man versteht, dass ein paar vielleicht Sätze oder Redewendungen, die auf Belarussisch einige Reihe von Assoziationen bringen, auf Deutsch bringen sie diese Assoziationen nicht. Und dann muss man denken, was man macht ja mit solchen Stellen. Ja, aber ja, ich denke, wie mit jeder Übersetzung, das ist ein bisschen ein neues Buch. Ja.
Und als der Roman herauskam, Sie haben schon gesagt, da waren Sie schon, ich glaube in Graz waren Sie damals Stadtschreiberin,
ja.
Genau.
Mhm.
Da hatten Sie Belarus schon verlassen. Heißt das, dass der Roman dann auch zum Teil im Exil entstanden ist? Also oder außerhalb von Belarus?
Genau. Damals, also 2019, 20 war ich noch nicht in Exil. Das war Stipendium als Schreiberin in Graz. Und ja, es war die Zeit von Corona gerade angefangen, also erster Lockdown im März. Und das war fantastische Zeit für mich, den Roman zu beenden. Also ja.
Weil Sie konnten in Ruhe arbeiten.
Absolut, ja, weil keine Veranstaltungen, keine Treffungen, also nichts. Und also ich bin Lyrikerin und für Gedichte braucht man nicht am Tisch zu sitzen, aber für einen Roman braucht man so etwas und deshalb, das war eine wunderschöne Möglichkeit. Ich meine, ja, jeder sogar schlechte Sache wie Corona bringt etwas auch vielleicht Positives, oder man kann das auch, also mindestens ich betrachte das ein bisschen etwas wie Positives, ja. Und deshalb, ich habe den Roman dann im Graz beendet, kann man sagen, ja.
Und da, aus dem, was Sie jetzt sagen, ergeben sich hier ganz ungeplante Verbindungen. Wenn ich mir jetzt diese Corona-Situation vorstelle, Sie sitzen endlich mal in Ruhe an Ihrem Schreibtisch, können an dem Roman arbeiten. Ihr Roman beginnt nämlich mit den Sätzen: Die Stadt verstummte, die Stille war mit einem Mal über sie hereingebrochen, obwohl dies nur der letzte Schritt gewesen war. Das ist jetzt aber nicht die Corona-Stille, die über den Ort kommt, oder doch?
Nein, nein, aber also ja, lustige Coincidence, wenn man jetzt das liest und denkt. Und ich glaube, daran liegt auch Magie und Schönheit von Literatur insgesamt oder Poesie, wenn wir plötzlich, also oder ein Werk, die so geschrieben oder unter besonderen Umständen geschrieben wurden, jetzt plötzlich lesen wir ein bisschen anders oder durch die Prism von unserer Zeit.
Aber die Stille in Ihrem Roman ist eben eine andere. Was ist das für eine Stille, die da auftaucht?
Ich weiß nicht, es ist wirklich etwas transzendent oder metaphysisches oder metasprachliches, das man nicht wirklich ausäußern kann. Und im Roman, ich denke, kann man ab und zu diese Stellen finden, wo man spürt Präsenz von etwas, was man nicht wirklich erklären kann. Und ich glaube, das war für mich auch wichtig, so auch Roman aufzubauen, strukturell, sodass es auch nicht so deutlich bleibt.
Ja, der Roman hat viel verlockend Unerklärliches, möchte ich mal sagen. Ja. Das hat auch mit ihrer ersten Hauptfigur zu tun. Es gibt drei und die erste ist Maya, der man da begegnet. Und bei der weiß man oft nicht, ob ihr etwas tatsächlich begegnet oder ob sie vielleicht träumt oder sich etwas vorstellt, was sie absichtsvoll herstellen, nehme ich jetzt an, um auch eine Verunsicherung beim Lesenden auszulösen.
Ja, ja, absolut. Und vielleicht, das kann man sagen, das ist nur irgendwelche szenische Dekoration oder so, wie so oft in unser Leben passieren kann. Ja, wir denken, wir suchen nach einer Sache oder versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Und dann während dieses Prozess verläuft unser Leben einfach und wir bemerken nicht, dass okay, das Leben war dort die ganze Zeit und die Kleinigkeiten, diese Beziehungen zu anderen Menschen, sie waren viel, viel wichtiger als vielleicht diese Lösung für diese Rätsel zu finden.
Es gibt bei Ihrem Roman, fand ich, eine interessante Spannung. Also er hat dieses rätselhafte, geheimnisvolle, verunsichernde auf der einen Seite in der Art des Erzählens. Gleichzeitig hat er aber ein ganz starkes Thema, was sich durch den ganzen Roman zieht. Und das ist eigentlich die Frage des Mitgefühls. Also die Frage, wie viel Mitgefühl bringe ich auf für andere Menschen, für andere Wesen, für Tiere zum Beispiel oder überhaupt für die belebte Welt, vielleicht auch für einen selbst. Und bei Maya, dieser Hauptfigur, ist das auch eine interessante Spannung. Die ist Wissenschaftlerin, erforscht Vulkane, ist gerade in Japan da offenbar mit einem Forschungsprojekt beschäftigt. Und in dieser wissenschaftlichen Logik sagt sie auch von sich selbst, in ihr herrsche eine emotionale Arktis. Also die größtmögliche Kälte. So sieht sie sich selbst, aber es stimmt gar nicht, oder?
Ja, würde ich auch so sagen. Ich weiß nicht, ob ich alles verraten darf. Ja, aber für mich, das Thema Empathie oder Mitgefühl war sehr wichtig. Und vielleicht versuchte ich mit verschiedenen Figuren zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Und Maya ist vielleicht die Figur, die uns zeigt, wie die Menschen, die mit so viel Sensibilität geboren wurde, finden es sehr schwierig im Leben, damit weiterzugehen. Und deshalb sie versuchen, irgendwelche Mechanismen oder Schutzmechanismen zu finden. Und für sie, das war Wissenschaft und diese Distanz, emotionale Distanz. Weil Mitgefühl ist ein schönes Gefühl und sehr, sehr wichtiges für unsere Menschlichkeit. Aber leider, ich denke, unsere Welt ist noch nicht dafür geeignet, wirklich. Also mit Menschen, die so sogenannte hochsensibel sind. Also deshalb, das war wichtig für mich zu zeigen, verschiedene auch Mechanismen oder Wege, wie man damit umgehen könnte.
Samotta, die Einsamkeit wohnt im Zimmer gegenüber, so heißt der Roman der belarussischen Autorin Volja Habjeeva, der jetzt auf Deutsch erschienen ist und sie ist hier bei uns zu Gast. Wir haben eben über Maja gesprochen, die erste Hauptfigur in ihrem Roman, die hat so eine Art Gegenfigur mit Helga Maria, die viel offener, impulsiver ist als Maja, und über diese Helga Maria bekommt man Zugang noch zu einer anderen Welt, denn diese Helga Maria bekommt Briefe von ihrem geliebten Sebastian und der schreibt noch mit Feder und Tinte und streut dann Sand über die Seiten, um die Tinte zu trocknen, und geht in Läden, wo es Zahnpulver und Bartpflegemittel gibt. Okay, Bartpflegemittel sind heute wieder in Mode bei jungen Männern, aber Zahnpulver wohl nicht. Also das ist eine ganz aus unserer Gegenwart verrückte, verschobene Welt. Wie ist Ihnen die denn in den Sinn gekommen?
Ich hoffe, dass diese Hinweise können helfen, die das Publikum zu verstehen, dass das ist schon eine andere Zeit und andere Zeitebene. Anfang Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Das war eine Idee auch von dem Roman, strukturelle Idee, dass es ist nicht so lineal läuft. Bleibt diese Figur und nicht nur Sebastian, andere auch, Männer, interessanterweise. Ja, also Männer funktionieren in einer Zeit und Frauen funktionieren in anderer Zeit.
Ah ja, das war mir noch gar nicht so aufgefallen. Die Männer stecken alle in der Vergangenheit fest, sozusagen.
Aha. Ja. Und vielleicht auch, warum ich habe das auch so gemacht, weil ich wollte auch irgendwelche Liebesgeschichte dort zu haben, aber ja, also vielleicht, weil meine Liebesgeschichte war nicht so immer einfach und immer auf Distanz. Das war auch eine Lösung für mich, also die Figuren, die etwas füreinander empfinden, in verschiedene Zeiten dann ein bisschen zu platzieren, sozusagen.
Ja, das ist ein interessantes Liebespaar, die von wie viele Jahre liegen dann zwischen den 100 Jahre, über die hinweg sie Briefe schreiben und sich lieben. Eine interessante Konstellation. Lassen Sie uns noch auf den Titel schauen. Das ist ein weiteres Thema, was sich durch das Buch zieht. Samotta, die Einsamkeit. Was bedeutet denn es für Ihre Figuren, alleine zu sein oder einsam zu sein?
Vielleicht das ist doch eine entscheidende Zustand für meistens. Und ich bin nicht sicher, ob das auch für Leser, Leserinnen so funktioniert. Aber für mich, sie scheinen auch ein bisschen wie getrennt voneinander oder ein bisschen einsam. Obwohl, also das deutsche Wort Einsamkeit vielleicht ist ein bisschen, hat mehr Negativität. Mhm. Also Samotta ist, mindestens für mich, also bedeutet etwas auch melancholisches, Zärtlichkeit, Schönheit. Also es ist nicht unbedingt etwas so Dunkles, ja. Mhm. Es gibt auch etwas Helles dort. Also wenn man allein ist, aber trotzdem fühlt sich erfüllt und nicht einsam, obwohl das ist Einsamkeit, ja. Das ist nicht einfach auf Deutsch darüber zu sprechen jetzt.
Ja. Also auch das ist wieder ein bisschen geheimnisvoll, dieser Umgang mit der Einsamkeit in dem Roman, wobei das ja in einer interessanten Spannung steht zu dem anderen starken Thema des Mitgefühls, des Verbundenseins auch mit anderen Menschen und Wesen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Ihr Roman 2021 auf Belarussisch erschienen ist, im belarussischen Verlag Halijafi. Und ich habe jetzt gelesen, als ich mich vorbereitet habe, dass der Leiter dieses Verlages, Halijafi, Smica Wischnau heißt er, dass er in Deutschland im Exil ist. Das PEN-Zentrum hat ihn her eingeladen im Writers in Exile-Programm, weil ihm in Belarus die Verhaftung gedroht hat. Heißt das jetzt eigentlich, dass der Verlag, in dem Ihr Roman erschienen ist, dass der Verlag gar nicht mehr existiert?
Ja, das stimmt. Der Verlag wurde eliminiert und jetzt läuft diese Prozedur von, Eliminierung. Mhm. Und die Bücher, sie liegen einfach wie verhaftet. Oder man kann nichts damit machen. Also man kann das nicht verkaufen oder sie liegen einfach dort und das ist sehr, sehr ja, eine tragische Situation, ja. Auch für belarussische Literatur, weil Jara Lerfe war einer der bedeutendsten unabhängigen Verlage, die neue belarussische Literatur veröffentlicht. Ja, aber ich bin froh, dass Smitsa ist jetzt in Sicherheit und
der Verleger.
Ja, genau, genau, dass jetzt auch Pen-Zentrum Writers in Exile Stipendiat ist.
Es ist ja leider so, dass durch den Krieg in der Ukraine und die anderen Katastrophen der letzten Jahre Belarus fast ganz aus den westlichen Medien verschwunden ist. Wie geht es Ihnen denn? Wie denken Sie an Ihr Land?
Ja, Sie haben recht, und aber ich verstehe auch, dass also leider Medien funktionieren so. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, ich denke, durch andere Wegen wie Literatur oder Lesungen oder Veranstaltungen, Ausstellungen, wieder darüber zu sprechen in dieser oder jener Art. Zum Beispiel, es gab auch eine Ausstellung neulich, auch in Berlin, in Prater Galerie, von jüngeren belarussischen Künstlerinnen, die problematisieren diese alle Situation. Ja, die Bücher von anderen belarussischen Autorinnen werden jetzt auch übersetzt, vielleicht nicht so und in so großer Menge, wie man möchte. Ja, die andere problematische Sache, die ich sehe, ist, dass ich denke, das ist auch Wunsch von anderen Autorinnen aus Belarus, dass wir nicht nur durch diese Prism von Exilantin oder totalitarische Regime angesehen wurden, weil also niemand möchte in dieser Schublade gesteckt werden. Und es wäre schön, wenn wir auch über literarische Qualität auch denken und darüber sprechen und nicht nur über politische Situationen.
Dann hoffe ich, dass ich Sie in diesem Gespräch auf eine für Sie angenehme, richtige Weise befragt habe. Volja Hapieva war bei uns mit ihrem Roman Samota, die Einsamkeit wohnt im Zimmer gegenüber. Aus dem Belarussischen wurde das Buch übersetzt von Tina Wünschmann und Matthias Göritz. Im Droschel Verlag ist das Buch erschienen. Haben Sie herzlichen
vielen,
Dank.
Vielen Dank. Schönen Tag. Wiedersehen.
Unsere Korrespondentin im Saarland, Anke Schäfer, die wollte den saarländischen Autor Andreas Drescher ursprünglich besuchen, um mit ihm über sein neues Buch Nusshaus zu reden. Aber bei ihm zu Hause hat sie gehört, dieser Schriftsteller, der sitzt seit vielen, vielen Jahren auch an einer anderen großen Sache, in einem anderen Medium. Er arbeitet nämlich seit Jahrzehnten an einer literarischen, künstlichen Intelligenz. Anke Schäfer nimmt uns jetzt mit zu dieser Begegnung.
Andreas Drescher und ich sitzen zum Gespräch in seinem Wohnzimmer in Saarlouis. 1962 ist der freie Autor, Dichter und Poesie-Filmemacher im Saarland geboren. Sein Lebenswerk, so könnte man denken, sind seine Romane und die kurzen Poesiefilme, für die er Gedichte geschrieben hat, die zum Beispiel so genau und tiefgründig auf die Fotos von einsam stehenden Strandhäuschen passen, dass er damit auf internationalen Festivals wichtige Preise einheimst. Aber sein Lebenswerk ist etwas anderes, nämlich eine literarische, künstliche Intelligenz. Maldix hat er sie getauft, nach einem legendären saarländischen Windgeist. Und um die Leidenschaft zu illustrieren, mit der Andreas Drescher seit Jahrzehnten an dieser KI arbeitet, steht er jetzt auf und geht ein großes Bild holen. Eine ehemalige Lebensgefährtin hat es gemalt, die eifersüchtig auf Maldix war.
Da hat sie ein Bild gemalt, wo ich beglückt lächle, während der Windgeist mir einen Teil meines Gesichts wegbläst. Da steht aber unten halt definitiv drauf 1996, sodass ich das belegen kann, dass ich wirklich schon so lange an dieser KI arbeite.
Wenn wir also in Zukunft morgens aufwachen, schlecht geträumt haben und uns dann an Maldix wenden, um zu fragen, was jetzt helfen kann, dann wird
ein großes Prosakonvolut durchforstet nach dem richtigen Kapitel für genau diesen Menschen an genau diesem Tag, je nachdem, was für eine Thematik bei dem halt im Vordergrund steht, soll das so ausgewählt werden können.
Das Prosa-Konvolut, das Andreas Drescher hier hinterlegen will, besteht aus seinen eigenen Romanen. Grad kam Nusshaus heraus, der dritte Band seiner Familiensaga aus einem saarländischen Bergmannsbauerndorf. Das Nusshaus steht an der deutsch-französischen Grenze. Es heißt nach einem Nussbaum, dessen Wurzeln beim Bau des Hauses sorgsam vor Schaden geschützt wurden, der später aber doch abgeholzt wurde. Andreas Drescher bzw. sein alter Ego lauscht auf das Leben seiner Ahnen und Ahnen. Im dritten Band ist es seine Großtante Dela, die ihm im Nusshaus von Liebe, Krieg, Tod, Trauer, Groll, Neid, von Aberglauben und auch Einsamkeit erzählt. Andreas Drescher ist gerade den Frauen nah.
Weil ich durch den frühen Tod meines Vaters so ein bisschen durch so ein Triumpheminat großgezogen worden bin, bestehend aus Mutter, Großmutter und Großtante.
Diese Frauen ziehen ihn ins Vertrauen und erzählen ihm manches, was sonst eher ungesagt bleibt.
Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Dela nach dem frühen Tod im Krieg ihrer großen Liebe eigentlich schon in ihren frühen 30ern, wie sie das selber ausgedrückt hat, aufgehört hat zu bluten. Das heißt, sie scheint durch diesen Schock relativ früh ins Klimakterium eingetreten zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Familiengeschichte ist manchmal nicht leicht auszuhalten. An sich ist das auch mal Grund zur Trauer. Aber für den Schriftsteller, Dichter und Programmierer Drescher ist es gut, dass alles genau so war, wie es war. Denn nun liefert der Kummer, aber natürlich auch die Freude der Familie, das Futter für die künstliche Intelligenz.
Die Romane, die ich da geschrieben habe, sind eigentlich nur so ein erster Vorschlag für die Strukturierung dieser Geschichten, weil die Strukturierung ja eigentlich durch Maldix vorgenommen werden soll anhand der Gespräche, die er mit seinen menschlichen Gesprächspartnern führt.
Die literarische KI soll also nicht nur ein Assistenzsystem sein wie ChatGPT, sondern ein ernstzunehmender Gesprächspartner, der Geschehnisse auch bewertet.
Wenn man ChatGPT beispielsweise fragt, was hältst du von der Todesstrafe, dann sagst du erstmal, ich bin nur ein Assistenzsystem, eigentlich ist das gar nicht mein Thema. Weil ChatGPT so ein bisschen gehalten ist, sich mit niemandem zu verderben. Und Maldix weiß ganz genau, was er von der Todesstrafe hält, nämlich nichts.
Gleichzeitig bleibt Maldix natürlich ganz klar eine Kunstfigur.
Die auch nie was anderes sagt, als ich bin der Wind und ich bin eine Kunstfigur, was die Ernsthaftigkeit dessen immer so ein bisschen ins Ironische bricht.
Und während er arbeitet, steht Andreas Drescher, der selbst keine Kinder hat, in einem inspirierenden Dialog mit dem Sohn eines befreundeten Paares, der knapp über 20 ist.
Was ich versuche, ist, Maldix zu dem zu machen, was ich für diesen jungen Mann bin, nämlich zu sagen, wenn er mir eine Geschichte erzählt, da kann ich vielleicht was beitragen aus den Geschichten, die ich schon so erlebt habe, damit du so eine Möglichkeit zum Abgleich hast. Ich glaube, das findet er ganz spannend.
In diesem Herbst will Andreas Drescher die ersten Personen engagieren, die seine literarische KI testen sollen. Wenn alles gut läuft, ist der Windgeist mit Namen Maldix 1.0 dann im Frühling nächsten Jahres als Open-Source-Software für uns alle freiwehend im Netz verfügbar.
Dann können wir also im Frühjahr 2025 voraussichtlich mit Maldix reden. Jetzt können wir die Bücher von Andreas Drescher lesen. Die verlegt er in seinem eigenen Verlag Edition Abel. Wenn Sie also zum Beispiel seinen Nusshaus-Roman bestellen wollen, das geht nicht so gut über den bekannten Internet-Riesenbuchhandel, besser über den richtigen Buchhandel oder direkt bei Andreas Drescher auf seiner Seite edition-abel.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt möchten wir Ihnen einen Roman der chilenischen Autorin Maria José Ferrada vorstellen. Der Plakatwächter heißt der Roman. Maria José Ferrada hat viele Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, damit viele Auszeichnungen eingesammelt. Und das ging dann auch bei ihren Büchern für Erwachsene so weiter. Mit ihrem ersten Roman in diesem Bereich hat sie die drei wichtigsten Literaturpreise in Chile gewonnen. Und auch ihr zweiter Erwachsenenroman, das ist eben der Plakatwächter, der wurde in Chile als bester Roman des Jahres geehrt. Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion hat das Buch für uns gelesen. Hallo, sei willkommen, Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Ein Plakatwächter, was ist denn das überhaupt? Ist das ein Beruf, den ich noch nicht kenne oder was?
Also ehrlich gesagt habe ich diesen Beruf auch erst neu kennengelernt und ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und dass es ihn geben muss, leuchtet mir nämlich total ein. Also als Plakatwächter muss man aufpassen, dass die Scheinwerfer nicht vom Gerüst geklaut werden. Und der Plakatwächter in diesem Buch, Ramon heißt der, hat bisher in einer Plastikfabrik geschuftet und der neue Job ist ein buchstäblicher Aufstieg. Er beschließt nämlich, auf das Gerüst an der Ausfallstraße zu ziehen, also das Gerüst mit der Coca-Cola-Reklame, und kann sich da ganz und gar dem Betrachten der Sterne, der Vögel, der Stille und auch dem Alkohol hingeben.
Und da bewacht er die Scheinwerfer, damit die nicht vom Gerüst geklaut werden.
Ganz genau.
Wenn ich richtig verstehe. Und der erzählt uns jetzt seine Geschichte oder wer erzählt in dem Roman?
Ja, erzählt wird die Geschichte von Miguel. Und Miguel ist ein 11-jähriger Junge, der mit seiner Mutter in einem wohl eher ärmlichen Viertel wohnt. In jedem Fall sind die Wände der Wohnungen so dünn, dass man jedes Telefonat, jeden Streit der Nachbarn mithören kann. Sein Vater hat sich irgendwie vom Acker gemacht und seine Mutter schuftet in einem Laden, um sich und ihren Sohn durchzubringen und ist streng darauf bedacht, dass aus ihm ein anständiger Mensch wird. Aber zum Glück wohnt nebenan seine Tante Paulina mit ihrem Ehemann, eben diesem Ramon, also bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf das Gerüst klettert. Und mit den beiden verbindet Miguel ein sehr inniges Verhältnis, was umso wichtiger ist, als er in der Schule keine engen Freunde hat und er ist vielleicht auch ein bisschen sonderbar.
Und wenn du sagst, da die Wände sind so dünn, dass Miguel alles mithört, dann ist er so ein Ohrenzeuge und vielleicht auch Augenzeuge des Lebens in diesem Viertel?
Ja, absolut. Er beobachtet mit großem Feinsinn, wie die Nachbarn, wie man innerhalb seiner Familie miteinander umgeht und nimmt wahr, wie zerbrechlich dieses Leben dort ist. Und von dem Viertel ist es nämlich nicht weit bis zu den Verschlägen der Obdachlosen, wo es einen obdachlosen König und eine obdachlosen Prinzessin gibt am Fluss. An dem Fluss nämlich, in dem vor einigen Jahren der kleine Eduardo ertrunken ist und das, als seine Mutter nur 5 Minuten bei der Nachbarin war, um mit deren Telefon Gas zu bestellen. Es sind also solche eingeflochtene Details und Andeutungen, mit denen das prekäre Leben der Protagonisten durch die Augen eben von Miguel beschrieben wird. Und seine Mutter hat auch das Elend der Favela schon kennengelernt. Und damit ist sie mit ihrem Schwager Ramon, der auf dem Verschlag lebt, so gar nicht einverstanden, weil das sie unangenehm an ihr eigenes Leben erinnert, was sie früher mal führen musste. An ein Leben, wo der Geruch nach dem Rauch eines offenen Feuers sich in jeder Faser der Kleidung festgesetzt hatte. Und Ramon wird dann eben auch für die ganze Nachbarschaft zu einem Problem, sodass sein Fall auf der Tagesordnung des Nachbarschaftsrates landet. Also neben den Punkten Obdachlose, Kindersicherheit, Straßenbeleuchtung gibt es da eben auch einen Punkt Ramon. Aber für Miguel ist eben der Roman, Ramon jemand, lustigerweise ist Ramon die Umkehrung von Roman, fällt mir gerade auf. Und für Miguel ist er jemand, der für ihn Zeit hat, der mit ihm die Hauptstädte Südamerikas durchdekliniert und mit ihm in den Himmel schaut. Aber dann stirbt eines Tages der kleine Jaminito und der hatte mit einer Gruppe von Jungen aus Miguels Schule das Gerüst mit dem Coca-Cola-Plakat erklommen. Und da ist der Schuldige schnell ausgemacht. Die Bewohner bewaffnen sich mit Stöcken, Knochen, Stoßzähnen, wie erzählt wird. Doch Ramon ist unauffindbar. Und dann steht die Frage im Raum, war er je da? Es bricht ein Feuer aus und es wird ein Krieg von 20 Minuten und 3000 Jahren, erzählt er.
Und ist das jetzt ein Roman, in dem es eher um die Beziehung von Miguel geht zu den Menschen um ihn herum, speziell auch zu diesem Onkel auf dem Gerüst, oder ist das eher der Roman eine Erzählung von den Menschen, die da am Rand der gegenwärtigen chilenischen Gesellschaft leben? Oder vielleicht auch beides?
Ja, genau, es ist tatsächlich natürlich beides. Also das kann man eben, ich habe es gelesen als eine Art Parabel oder vielleicht kann man sogar eher sagen ein modernes Märchen auf die hässliche Fratze des Kapitalismus, wie sie sich eben nicht nur in einem Land wie Chile zeigt. Und dieser Kapitalismus manifestiert sich eben in großformatigen Werbeplakaten, in entfremdeten Arbeitsbedingungen und in abgrundtiefer sozialer Ungleichheit, um die es in diesem Buch aber eben auf so eine Weise geht, dass sie gar nicht so benannt wird, sondern immer nur beschrieben wird eben von dem Miguel.
Das hat ja eben genau mit Miguel, mit dem Erzähler zu tun, weil er als 11-Jähriger die meisten Dinge, die ihm da begegnen, jetzt nicht einordnen kann oder die Hintergründe nicht kennen kann. Heißt das auch, dass es jetzt ein ganz direktes, unmittelbares Erzählen ist in dem Roman?
Ja, das kann man ja vielleicht ja so ganz unverstellt und staunend und ich will gar nicht sagen naiv, also naiv im natürlich positiven Sinne. Mhm. Und es hat ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, auch viele mythische und märchenhafte Elemente, dieses Buch. Und das hat mich so fasziniert, weil diesem ganzen Buch eben so eine Weisheit innewohnt. Also man könnte sich fragen, Kind, Weisheit, das passt doch gar nicht zusammen, aber es ist eben so diese ganz besondere kindliche Weisheit, die mich an diesem Buch fasziniert hat. Und ich muss sagen, natürlich ist mir genau dieses Kind, so wie der Narr, der Säulenheilige auf dem Gerüst, besonders ans Herz gewachsen.
In dem Roman Der Plakatwächter von Maria José Ferrada. Das Buch wurde aus dem Spanischen übersetzt von Peter Kulzen. Im Bärenberg Verlag ist das erschienen mit 128 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Stefanie von Oppen. Jetzt wird uns eine Buchhändlerin hier drei Bücher empfehlen. Und bei einem dieser Bücher, da denke ich mit meinem kindlichen Gemüt, das klingt ja toll, das ist was für mich. Das Buch nämlich Drei Wasserschweine brennen durch. Die Empfehlung dafür kommt von Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Guten Tag, Frau Gartmann, grüße Sie.
Moin, Herr Mayer.
Drei Wasserschweine brennen durch, klingt nach Abenteuer, lustig, unverschämt. Hoffe ich jedenfalls, ist das Buch so?
Genau das ist es alles. Ja. Und es wäre definitiv was für Sie, weil es macht einfach Spaß. Und zwar, ich finde die Idee genial. Also Wasserschweine sind diese unscheinbaren Viecher, die irgendwie immer auf diesen grünen Wiesen im Zoo sitzen, an denen man so vorbeigeht und sich denkt, was ist denn eigentlich an denen besonders? Mhm. Und in dem Buch lernt man das, weil die Wasserschweine sind sauschlau, also wie das Wort ja schon sagt, finden einen Ausweg und erleben jede Menge Abenteuer in diesem Zoo. Und sie möchten Geburtstag feiern und sie feiern Geburtstag mit Brokkoli. Oh. Und das fand ich einen ungemein klugen Schachzug. Also weil man wird Kinder dazu bringen, Brokkoli mal zu probieren.
Ah so, weil sie also, wie die Wasserschweine sein wollen.
Genau. Und weil das so unglaublich lecker ist, dass die alles dafür in Bewegung setzen. Aber sie haben Gegenspieler und das sind gemeine kleine Meerschweinchen. Mm. Das ist der zweite pädagogische Nutzen dieses Buches. Wenn man dieses Buch gelesen hat, möchte man kein Meerschweinchen mehr zum Geburtstag kriegen.
Ein Mehrfachnutzen bei Kindern.
Genau. Und ansonsten ist es hinreißend toll illustriert. Witzige Geschichten kann man gut vorlesen. Und wenn man jetzt irgendwie längere Autofahrt hat und noch den Genuss eines CD-Players im Auto hat, dann gibt es das Ganze auch kongenial gelesen von Dietmar Bär. Mhm. Dann muss man leider auf die Zeichnungen verzichten, aber man kann ja vielleicht beides machen. Also erst das Buch lesen und dann auf der Urlaubsfahrt mal Dietmar Bär hören und die Wasserschweine durchbrennen lassen und im nächsten Zoobesuch nicht als erstes zum Gorilla gehen, sondern als erstes zu den Wasserschweinen.
Sehr gut, ich habe es doch geahnt. Drei Wasserschweine brennen durch. Mein Buch in diesem Jahr von Matthias. Speer, illustriert von Annika Vogt im DTV Verlag erschienen. Ja. Und dann wollen Sie uns den jüngsten Roman der irischen Autorin Claire Keegan empfehlen. Mhm. Reichlich spät heißt der Roman. Was finden Sie so gut an dem?
Also, erstmal ist es jetzt schade, obwohl ich gerne Radio höre, aber dass wir kein Bild haben. Es ist halt ein haptisches Erlebnis, schon dieses Buch in der Hand zu haben. Es ist leinengebunden, erschienen bei Steidl und Steidl macht einfach wunderschöne Bücher. Es ist sehr kurz, es sind 65 Seiten, also die Leute, die immer sagen, ach, ich habe gar keine Zeit zu lesen.
Ausrede fällt weg.
Fällt definitiv weg. Und diese Seiten sind auch noch, also nicht im Großdruck, aber sehr übersichtlich bedruckt. Und man begibt sich nach Irland am 29. Juli, man trifft einen etwas miesepetrigen Mann, der sich so Gedanken über seine Beziehung macht zu einer Frau, und man merkt ziemlich schnell, dass die gescheitert ist. Also die Beziehung. Und so viel will ich gar nicht verraten, aber ich werde das jetzt nochmal lesen, weil ich das Gefühl habe, obwohl das Buch aus der Sicht des Mannes geschrieben ist, habe ich es immer aus der Sicht der Frau verstanden und hatte genau das Gefühl, aha, gut, dass das nicht klappt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich genau an dem Punkt, wo sie das gemerkt hat, dass der nichts für sie ist, das auch gemerkt habe. Und jetzt würde ich das gerne nochmal anders aus seiner Perspektive lesen. Und das finde ich das Spannende bei der Keegan. Die ist so präzise und da ist kein Wort umsonst. Und sie haben trotzdem einen Lesegenuss, der sie das Gefühl haben lässt, sie haben 200 Seiten gelesen, obwohl es nur 65 Seiten sind. Und die beiden anderen Bücher von ihr sind auch grandios, auch erschienen bei Steidl. Und es ist, man hat eine Stunde und sitzt fassungslos danach auf dem Sofa. Also unglaublich gut.
Gleich eine Gesamtempfehlung für das Werk von Claire Keegan und nochmal besonders für ihr Buch Reichlich spät, übersetzt von Hans-Christian Oeser im Steidl Verlag erschienen. Und ihre dritte Empfehlung, das ist das Buch Lügen, die wir uns erzählen von Anne Freitag. Die hat schon mehrere Jugendbücher veröffentlicht und Lügen, die wir uns erzählen, ist jetzt ihr Debütroman für Erwachsene. Und was ist das für ein Buch?
Das ist im Prinzip ein Also eigentlich ist die Geschichte einer Trennung, aber gleichzeitig auch viel mehr. Also es ist eigentlich im besten Sinne des Wortes ein Familienroman, weil diese Trennung dieses Ehepaars natürlich auch Auswirkungen auf die heranwachsenden Kinder haben. Der Junge sortiert sich zu der Mutter, die Tochter zu dem Vater. Dieser ganze Mikrokosmos gerät halt komplett in Bewegung. Die ganze andere Geschichte dieser Familie funktioniert so nicht mehr. Die Frau, 47, ist bekannte Autorin und arbeitet noch im Verlag, wird halt von ihrem Mann verlassen, obwohl eigentlich sie diejenige war, die das immer überlegt hat, weil sie auch so eine ganz alte Liebe hat, die sie aber nie gelebt hat zu einem, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Brauchen wir nicht.
Zu ihrer ursprünglichen Liebe. Mhm. Und denen folgt man. Also und das, was Sie am Anfang gesagt haben, die Anne Freitag hat ja sonst Jugendbücher geschrieben, das merkt man auch noch, weil die schnörkellos schreibt. Also und schnörkellos gut. Also und gleichzeitig ist so ein Buch, also wenn jetzt wieder Leute sagen, ach, ich komme nur abends so eine halbe Stunde zum Lesen oder so und dann habe ich das immer schon vergessen und muss wieder drei Seiten zurück. Das passiert bei dem Buch nicht. Also da können Sie, das können Sie auf jeder Seite wieder aufschlagen und Sie wissen noch, welche Person wer ist. Und das, ich fand das gut. Und man überlegt auch so, das mag ich ja sowieso gerne bei Büchern, auch an welchen Punkten man selbst sein eigenes Leben hätte verändern können oder warum man da bei dem Mann oder der Frau geblieben ist, bei dem man so gelandet ist. Also toll.
Das Buch Lügen, die wir uns erzählen, von Anne Freitag im Kamper Verlag ist das erschienen. Und das hat uns Ute Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck empfohlen. Und ich fand besonders toll, wie sie immer die alltägliche Lesesituation von Menschen, die nicht wie wir professionell lesen dürfen, mitgedacht haben bei ihren Empfehlungen. Auch dafür ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.